Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Wir haben heute Folgendes vor, liebe Geschwister, liebe Gäste. Ich möchte euch ein bisschen hinter den Bibeltext führen. Ich möchte euch heute einige Dinge sagen, die einem nicht auffallen bei oberflächlicher Lektüre des Textes. Das heißt, es verspricht, kurzweilig zu werden, aber nicht unanstrengend. Das sage ich einfach schon voraus. Und wir haben das Ganze verankert heute in der Kindheitsgeschichte Jesu im Lukas-Evangelium. Und ich möchte noch einmal auf die Geschichte eingehen, die ich den Kindern erzählt habe. Es ist hier in Lukas Kapitel 2 in Vers 25. Nachdem also geschildert worden ist, wie Johannes der Täufer im Tempel verkündet worden ist, dass er der Sohn des Zacharias und der Elisabeth sein wird. Und nachdem Maria dasselbe gehört hat vom Engel Gabriel, nämlich dass auch sie einen Sohn gebären wird, nachdem Maria Elisabeth besucht und sie sich gegenseitig aussprechen über die große Berufung, die Gott ihnen hat zuteil werden lassen. Der einen, dass sie den Wegbereiter des Messias gebären soll und der anderen, dass sie den Messias gebären soll. Nachdem das alles geschehen ist und Johannes geboren wird und dann tatsächlich auch Johannes heißt, was so viel bedeutet wie Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Nachdem das ist, wird erzählt, wie Josef mit Maria nach Bethlehem geht wegen dieser Volkszählung. Und das wird alles geschildert und dann die Engel auf dem Feld und wie das alles nach der Reihe kommt, bis eben hin, dass Jesus 40 Tage geboren ist und in den Tempel getragen wird, weil es gilt, ein Opfer zu bringen. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, Vers 25 in Kapitel 2, siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm, gottesfürchtig, er wartete auf den Trost Israels. Wenn hier steht Trost Israels, dann müssen wir verstehen, dass er vom Propheten Jesaja spricht. Tröstet, tröstet mein Volk. Jesaja Kapitel 40. Tröstet mein Volk. Nicht? Darauf wartet er, dass der Messias kommt, der dort verheißen wird, ganz eng in diesen Kapiteln 40, 45, 50, 53, ich bin in Jesaja, und die folgenden, wo immer über den Messias geredet wird. Also, der wartet auf den Trost Israels und der Heilige Geist war in ihm. Was bedeutet das, wenn der Heilige Geist in jemandem ist? Es bedeutet, dass Gott auf besondere Weise mit ihm kommuniziert. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist. Er sollte den Tod nicht sehen. Er hätte denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam aus Anregen des Geistes in den Tempel. Und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, dass sie für ihn täten, wie man pflegt nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach. Und ab jetzt, liebe Geschwister, wer es nicht kennt, dem empfehle ich es, höre ich Heinrich Schütz. Verzeiht. Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volks Israel. Einer der schönsten Texte hier in Lukas Kapitel 2. Die Freude über die Ankunft des Messias, die Simeon empfindet. Der alte Mann, der so lang gewartet hat. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich des, das von ihm geredet ward. Aber Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, Dieser wird gesetzt zu einem Fall und Auferstehen vieler in Israel, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und es wird auch ein Schwert durch deine Seele dringen, auf das viele Herzen Gedanken offenbar werden. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wieso wartet der so auf den Punkt genau? Und ihr müsst wissen, Simeon ist ja nicht der Einzige, der wartet auf den Punkt genau. Die sind ja alle aufgescheucht, langsam. Könnt ihr euch erinnern, wer aufgescheucht ist und auf den Messias wartet? Denkt doch. Die Hirten, könnte man sagen, die haben es vielleicht nicht gewusst. Denen ist es so einfach gesagt worden und die haben es genommen. Aber die Leute, die Theologie gemacht haben damals, also die ganzen Schriftgelehrten und so weiter, die haben genau gewusst, wann er kommt. Erinnert euch an die Geschichte bei Matthäus. Die haben genau gewusst, wo er geboren wird. Und ja, jetzt könnte es auch sein. Und da kommen die anderen, die reden von einem Stern. Alle sind da und fragen, wo ist der Messias ist. Es ist ja nur ungefähr. Denn die Geburt Jesu war ja nicht vorausgesagt worden. Vorausgesagt worden war sein Wirken und sein Tod. Aber jetzt irgendwann müsste er doch bald mal kommen. Wann offenbart er sich, dieser Messias? Die Zeit war reif. Warum war die Zeit reif? Jetzt probiere ich. Also, darum haben sie gewartet. Also als gelernte Adventisten wisst ihr hier sofort, was ihr vor euch habt. Es ist genau die Grafik, die zu der Bibelstelle passt, die uns Larissa vorhin vorgelesen hat. Ja? Es geht darum, dass tatsächlich es eine Weissagung gibt im Alten Testament, die sagt, wann Jesus als Messias wirken wird. Und es ist diese Weissagung aus den 70 Wochen, aus der 70-Wochen-Prophezeiung in Daniel Kapitel 9. Und ich werde das jetzt nicht Punkt für Punkt mit euch durchgehen, denn ich setze das als bekannt voraus. Ich beziehe mich nur darauf. Ihr wisst, es geht hier um 70 Wochen und ich muss das nicht lange erklären. Die 70 Wochen sind 490 Tage und es können natürlich keine wörtlichen Tage gemeint sein, weil sich das nie ausgeht. Denn es beginnt in der Perserzeit, wenn der Befehl ausgeht, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden, bis zum Messiasfürsten. Das sind Jahrhunderte, das sind nicht nur ein paar Wochen. Und jetzt ist die Frage, gibt es hier chronologische Fixpunkte, wo man es aufhängen kann? Und ich sage euch, ja, es gibt sie. Der erste ist der 457, denn das ist der Zeitpunkt, wo der Befehl ausgeht, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Wie in Daniel Kapitel 9 geschrieben steht. Und der zweite Fixpunkt ist die Mitte der letzten Woche, 31 nach Christus. Deshalb, weil das Jahr ist, in dem den Juden die Höchstgerichtsbarkeit weggenommen wurde. Sejanus, der römische Machthaber, hat einfach verboten, dass die Juden die Todesstrafe verhängen dürfen. Und das war im Jahr 30. Und es dauerte bis zum Oktober 31, bevor die Juden unter der gnädigen Erlaubnis des Pontius Pilatus wieder Leute offiziell töten durften. Und erinnert euch, im Evangelium des Johannes steht geschrieben, als Pilatus sagt, warum nehmt ihr nicht Jesus und richtet ihn selbst? Dann sagen sie zu ihm, wir dürfen niemanden töten. Das bedeutet, wir haben tatsächlich die Situation, dass im Jahr 31 nach Christus, wo die Speisopfer und Trankopfer aufhören, wo der Tempelvorhang in der Mitte zerreißt, dass das der zweite Ankerpunkt ist. Manche sagen dann, 34 wäre das Ende der 70 Wochen, Ende der Gnadenzeit für Israel. Es beginnt die Heidenmission mit der Steinigung des Stephanus. Und es ist ja interessant, Stephanus wird wieder gesteinigt, Jesus nicht. Jesus wird gekreuzigt. Da haben die Römer die Oberherrschaft. Und das hängt das Ganze so ziemlich auf. Und dann der zweite Fixpunkt, oder der, den man noch bringen könnte, schauen wir nach, ob ich das hinterschaffe. Ja, das ist jetzt eine Erkenntnis, die wir aus der Archäologie haben. durch historische Texte belegte Sabbatjahre. Das bedeutet all diese Jahre vor Christus, 443, 442, 331, 330, das waren Sabbatjahre. Das wissen wir aus alten Texten. Wir haben einen Sabbatjahrkalender hier. Und wir haben diese Texte, die gehen bis ins Jahr 433, 434 nach Christus. Also wenn ihr das zusammenzählt, dann kommt ihr auf über 870 Jahre, wo wir einen Sabbatjahrkalender bei den Juden haben. Und wenn ihr diese Jahreszahlen anschaut, schaut, ich habe die ersten fett gedruckt, 443. Warum ist die fett gedruckt? Weil die nicht weit ist von 457. Wie viele Jahre ist denn die weg von 457? Jetzt, liebe Kinder, wisst ihr, warum ihr Mathe lernt in der Schule. Wie viele Jahre sind die weg? 14, das ist 2 mal 7. Das heißt, 457 im jüdischen Festdenken war ein Sabbatjahr. Das bedeutet dann, bei 41 nach Christus, dass 7 Jahre vorher natürlich 34, 35 auch ein Sabbatjahr war. Was wiederum bedeutet, 7 Jahre vorher, 27 war auch ein Sabbatjahr. Fühlt ihr, dass die ganze Weissagung der 70 Wochen eingebettet ist in den normalen Sabbatjahrkalender? Wenn also Jesus aufsteht im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel und sagt, heute ist das alles erfüllt vor euren Ohren und er zitiert Jesaja und alle verbinden das, was er sagt, mit dem Sabbatjahr und dem Messias, versteht ihr, warum die Nazarener aufgestanden sind und ihn töten wollten? Weil sie das nicht hören wollten, weil sie nicht glauben wollten, dass Jesus der Messias ist. Zur Zeit Jesu also herrscht eine große messianische Erwartung. Diese messianische Erwartung führt bei den gläubigen Juden das zu einer Art Erweckung und manchmal auch zur Übertreibung. Und diese Übertreibung merkt man daran, dass viele Leute damals den Messias erwartet haben und das bekannt ist aus der Geschichte, das können wir lesen bei den alten Historikern, dass Herodes mit dieser Messias-Häufung, die da war, weil die Leute darauf gewartet haben, sehr, sehr unreif umgegangen ist. Für Herodes war das ein Angriff auf seine eigene Königsherrschaft. Herodes wollte selber der Messias sein. Er hätte gern gehabt, dass seine Königsherrschaft als Herrschaft des Messias gilt. Und da kommen die Leute und fragen ihn, wo der Messias, der neugeborene König der Juden ist. Versteht ihr, der Konflikt ist ungeheuerlich. Er hat sogar gläubige Juden, die auf den Messias gewartet haben, hinrichten lassen. Und wenn er da die Pharisäer holt in Matthäus 2 und sagt, wo ist der, der da neu geboren wird, dann dürft ihr euch nicht die Pharisäer vorstellen in Übereinstimmung mit dem Herodes, sondern die hatten selber Angst, als sie ihre Auskunft gegeben haben. Also große Erwartung, Sabbatjahrzyklen und die Frage ist, jetzt ist eine genaue Berechnung überhaupt möglich? Konnten die Juden damals die 70 Wochen wirklich genau selber ausrechnen? Und darauf muss man die klare Antwort geben, auch wenn wir heute so stolz sind auf unsere historischen Ergebnisse und dass wir so gut sind, weil wir Universitäten haben und die alten Römerquellen und was weiß ich und alle Sprachen können. Die Juden damals konnten das auch. Die waren nicht in einem Vakuum. Die hatten ihren eigenen Kalender, den sie ganz genau durcharbeiteten und durchgerechnet haben. Und für die Juden war das ganz klar, dass die 70 Wochen mit 457 begonnen haben. Und für die Juden war das auch klar, dass ein Tag für ein Jahr gezählt werden muss. Also haben sie auf den Messias gewartet. Und Lukas, nachdem er diese Geschichte da von der Kindheit Jesu erzählt, schließt die Kindheitsgeschichte im 3. Kapitel mit dem 1. Vers und sagt, im 15. Jahr des Kaisertums des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger in Judäa war, Herodes ein Vierfürst in Galiläa, sein Bruder Philippus ein Vierfürst in Iturea, in der Gegend Trachonitis und Lysanias ein Vierfürst in Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah der Befehl Gottes zu Johannes des Zacharias Sohn, der wurde vorher eingeführt in der Kindheitsgeschichte, in der Wüste. Und er kam in die Gegend um den Jordan und er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Was ist das, was er hier schildert mit Lukas 3, 1 und folgende? Er schildert den Anfang des Dienstes Jesu. Denn jetzt wird Jesus getauft und Lukas sagt damit, das ist der Anfang der letzten Woche. Und er sagt, es ist das 15. Jahr des Tiberius. Und aufgrund der Rückschließung, die wir haben, muss das das Jahr 27 sein. Interessant, ich habe in manchen Bibeln es nachgeschaut, in den Bibeln, die hinten so Zeittafeln haben, ist das ganz unterschiedlich. Ich habe hier zum Beispiel die alte Lutherbibel, die Zwölfertextbibel, die sagt mir, Auftreten Jesus und Johannes des Täufers 27 nach Christus, genau dieses Jahr. Ich kenne aber auch Bibeln, modernere Bibeln, die sagen, ja, 29 nach Christus ist Johannes der Täufer aufgetreten, weil sie einfach die 15 Jahre dazu zählen, weil sie wissen, im August 14 kommt Tiberius und wird Kaiser. Also 15 Jahre später, das muss das Jahr 29 sein. Gut, wer vertraut ist mit jüdischen Zählweisen, kann sich die Sache so überlegen. Ich habe hier Lukas 3,1, das 15. Jahr des Tiberius, so aufgeschlüsselt. Ich habe gesagt, im August 14 beginnt das erste Regierungsjahr, im Oktober 14 beginnt das zweite Regierungsjahr. Das ist so. Es gibt genug jüdische Kalender, und Kalenderdaten im Alten Testament, die rechnen das erste Regierungsjahr einfach, auch wenn es nur ein paar Tage, nur ein paar Monate sind, als erstes Jahr. Und mit Neujahr beginnt das nächste Regierungsjahr. Und wenn ich diese Zählung, die im Alten Testament sehr viel üblich ist, hier anwende, dann komme ich tatsächlich für Beginn des 15. Jahres des Tiberius in den Oktober 27. Das heißt, also in Lukas 3, Vers 1 wird klar gemacht, dass sich die Verheißung der 70 Wochen jetzt zu erfüllen beginnt. Und jetzt muss ich noch etwas bedenken. Das bedenke ich immer, wenn ich Lukas lese. Lukas ist ein Weggefährte des Apostels Paulus. Die gehen gemeinsam auf Reisen. Lukas und Paulus sind gemeinsam unterwegs auf den Missionsreisen. Missionsreise 3, 4, ihr wisst, müsst nur nachschauen in der Apostelgeschichte. Das bedeutet also, wie viel hat denn Lukas von seiner Theologie mit dem Paulus besprochen? Und es ist ganz stark auffällig beim Lukas-Evangelium, dass hier die Reihenfolge der Ereignisse ein bisschen anders ist als in den anderen Evangelien. Warum? Weil Lukas thematisch orientiert ist. Deshalb ist da die Salbung Jesu durch die Sünderin in Kapitel 7 und nicht erst vor der Kreuzigung. Weil sie dort thematisch für Lukas dazu passt. Die anderen schildern die Salbung alle in der Woche vor der Kreuzigung. Nicht? Ist aber dasselbe Ereignis. Das bedeutet jetzt für uns, wir wissen, dass Lukas, dass Paulus, wenn er sagt in Galater 4, Vers 4, die Zeit ist erfüllt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, dass die alle Daniel Kapitel 9 so verstanden haben, dass diese 70 Wochen eigentlich 70 mal 7 Jahre sind. Jetzt werdet ihr mich fragen, und warum ist das so wichtig? Hat mich eine Theologiestudentin gefragt vor ein paar Wochen, wozu lernen wir das? War was anderes, hatte aber auch mit Geschichte zu tun. Wozu lernen wir das? Ja, wir lernen das deshalb, damit wir die Dinge historisch einordnen können, damit wir eine Sicherheit gewinnen und damit wir wissen, woran wir glauben. Denn was haben denn die 70 Wochen für uns Adventisten 2026 für eine Bedeutung? Ich meine, die Geschichte hat sich ja erfüllt. Aber was ist denn die Fernbedeutung dieses Konzepts? Die 2300 Abendmorgen, natürlich, die gehören ja dazu. Und die 2300 Abendmorgen haben direkt mit uns zu tun, mit der Adventgeschichte, mit dem, dass wir als Adventgemeinde entstanden sind und gesagt haben, Jesus wird bald wiederkommen. Was nun auch schon eine Zeit lang her ist, aber wir leben sozusagen auf Abruf. Auf Abruf. Für uns gibt es nur mehr das. Es gibt ja natürlich viele Leute, die heute vom Ende der Welt reden. Die einen sehen uns verkochen, die anderen sehen uns vergasen, die dritten haben sonst noch ein Weltuntergangsszenario. Davon reden wir nicht. Wir reden davon, dass Gott selbst dieser Welt ein Ende machen wird. Nicht der Mensch hat das Vorrecht, diese Erde zu vernichten. Gott wird sie vernichten, wenn Jesus wiederkommt, weil sie sündig ist. Ja, aber trotzdem, wie können wir das sagen? Im Grunde genommen werden wir, wenn wir sagen, Jesus kommt bald, das Ende der Welt ist nahe, eingereiht in die Reihe der ganzen Weltuntergangspropheten, die heute verlacht werden. Weil die Mehrheit der Menschen tatsächlich noch glaubt, sie können die Probleme, die diese Welt heute erschüttern, selber lösen. Irgendwie. Während der bibelgläubige Mensch sagt, die Welt wird in einen Taumel geraten, den kein Mensch lösen kann, den Gott lösen muss. Und Jesus wird ihn lösen durch seine Wiederkunft. Das heißt also, wenn wir sagen können, ein Autor des Neuen Testaments oder Jesus selbst würde uns Bestätigungen dafür liefern, dass die Juden damals schon um die Zeit Jesu gewusst haben, dass die 70-Wochen-Prophezeiung eine Prophezeiung ist, die als 70 mal 7 Jahre zu deuten ist, dann wären wir als Adventgemeinde in guter Gesellschaft. Es war kein unbestimmtes Warten damals. Gehen wir rein in die Textvergleiche. Das ist also die These. Wenn uns ein Autor des Neuen Testaments, ein Zeitgenosse Jesu, zeigte, dass Jesus für ihn tatsächlich die Erfüllung der 70-Wochen-Prophezeiung sei, dann wäre das adventistische Festhalten am Jahrtagprinzip gerechtfertigt, weil die Urgemeinde dasselbe Prinzip verwendet hätte. Das wird impliziert durch die Ansicht, dass Jesus die Erfüllung der 70-Wochen-Prophezeiung ist. Und das wäre eine Erhärtung der adventistischen Überzeugungen in Bezug auf die 2300 Abendmorgen aus Daniel 8,14 und damit eine deutliche Dringlichkeitserklärung einer nahe bevorstehenden Wiederkunft Jesu. Ich werde es ein paar Mal sagen heute noch. Wisst ihr, wie ich mich in den Simeon hineinfühlen kann? Stellt euch mal vor, ihr seid über 80. Ich meine, wir haben eine besondere Gnade heute. Also wenn jemand vor 50 Jahren über 80 gewesen wäre, was hätte er erlebt? Boom. Boom. Alles boomt. Alles wird besser. Es war ein bisschen damals wie zur Zeit der Milleriten. Die dachten auch, alles wird besser. Und da kommt Miller und sagt, es wird andersrum gehen. Sie haben ihn damals nicht glauben können. Glaubt man uns heute? Es wird nicht alles besser. Wenn man heute über 80 ist, kann man feststellen, wenn man den Blick dafür hat, dass tatsächlich sich die Geschichte dieser Welt zuspitzt. Sie spitzt sich zu auf einen Point of No Return. Da gibt es kein Heilmittel mehr. Und das auf vielen Gebieten. Auf vielen Gebieten. Wirtschaft, Medizin, Politik. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Überall. Überall spitzt es sich zu. Ich glaube, das geht schnell. Die ganzen Neugeborenen, das geht schnell, Leute. Die ganzen Neugeborenen heute, wenn die bei uns im ORG anfangen, dann bin ich über 80. Das geht schnell. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass ich sehen kann, wie die Zeichen, die Gott gegeben hat, die sich ereignen sollen und die Wiederkunft ankündigen, immer konkreter werden. Das wünsche ich mir. Dass es mir so geht wie dem Simeon. Selbst wenn ich nicht lebte, wenn Jesus wiederkäme, angenommen, es dauerte noch so lange, dass ich sterbe, dann möchte ich sterben mit dem Gefühl, ja Herr, ich habe es gerade nicht geschafft, aber es geht mir wie dem Simeon. Ich sehe dich schon da am Horizont. Das hätte ich gern. Und ich glaube, dass der liebe Gott uns das auch schenkt. Gut, gehen wir jetzt rein in diese Geschichte nochmal aus dem aus dem Lukas-Evangelium und dem Propheten Daniel. Ich werde das jetzt nicht alles aufschlagen. Ihr könnt das selber nachlesen. Jedenfalls, hier ist ein Punkt mal sicher. Derselbe Engel macht die Ankündigungen. Derselbe Engel, der im Buch Daniel in zwei Kapiteln namentlich vorkommt. Ein Weit sagt, er kommt auch in der Schlussszene von Daniel vor, aber dort wird er nicht mehr namentlich genannt. Dieser Engel kommt auch vor in Lukas 1 und in Lukas 2. Und sonst bitte nirgendwo mehr in der Bibel. Den Engel Gabriel gibt es nur in Daniel 8, Daniel 9, Lukas 1 und das war's. In der Kindheitsgeschichte Jesu. Derselbe Engel kündigt das an. Dann wird in beiden Weissagungen dieselbe Person angekündigt, nämlich der Messias. Bei Daniel wird beschrieben, wie er in Einsamkeit stirbt. Bei Lukas wird beschrieben, dass er der ist, der heilig ist. Der Sohn Gottes. Gabriel präsentiert sich bei Daniel zum Augenblick des Abendopfers. Bei Zacharias im Tempel ebenso. Er kommt um dieselbe Zeit. In beiden Ankündigungen wird erklärt, dass die Person, der das offenbart wird, lieb und wert ist. Also Daniel ist lieb und wert. Und was ist bei Maria? Da sagt er, Luther übersetzt, du Holdselige. Im katholischen Gebet heißt es, du bist gebenedeit unter den Frauen. Es heißt einfach, sie ist gesegnet. Sie ist lieb und wert auch. Ja? Also beiden wird das gesagt. In beiden Texten wird auch etwas Heiliges angekündigt. Erinnert euch an Daniel 9, 24. Das Allerheiligste, das Hochheilige soll gesalbt werden. Ja? Und bei Lukas, der Heilige, der angekündigt wird, ist der Sohn Gottes. Und dann kommt eine Beobachtung, die ihr mir jetzt bitte midrashisch akzeptieren sollt. Nicht als Exegese, einfach midrashisch. Das ist eine typisch eine Beobachtung, wie sie ein Schriftgelehrter hätte machen können, auch zur Zeit Jesu. Das ist rabbinische Methode. Nämlich, dass Lukas interessanterweise so anspielhaft 490 Tage ins Heiligtum setzt. Ins Heiligtum, wo Zacharias da ist und ins Heiligtum, wo Jesus später dargestellt wird, wo Simeon ihm begegnet. Und das stellt sich so dar, zwischen den Ankündigungen an Zacharias und Maria vergehen 6 Monate. Das Einmaleins müssen wir jetzt beherrschen, das ist wichtig. Ja? Und dann die Schwangerschaft Mariens dauert 9 zusätzliche Monate, also Daumen mal Pi, Frühgeburt abgerechnet. Ja? Und dann haben wir noch 40 Tage, bis Jesus im Tempel dargestellt wird. Ihr werdet mir sagen, ja, das ist ja abenteuerlich, was du da machst. Ich behaupte nicht, dass Lukas sagt, die Kindheitsgeschichte Jesu da mit Ankündigung und Schwangerschaft ist die Erfüllung der 70 Wochen. Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur, Lukas nimmt das und baut es in seine Geschichte so ein, dass die Leute, die mit Zahlen umgehen wollen, auf so etwas kommen können. Und was sagt er ihnen damit? Erinnert euch an meine letzte Predigt über die Kindheitsgeschichte in Matthäus. Was machen die Autoren, wenn sie solche Sachen veranstalten mit Zahlen und so? Sie senden Botschaften. Sie senden Botschaften. Und die Botschaft hier ist deutlich. Er sagt, Jesus ist die Erfüllung der 70-Wochen-Prophezeiung aus Daniel. Seht ihr das nicht? Interessant an der Stelle ist, dass das Nächste, was dann kommt, nachdem diese ganzen Sachen abgearbeitet sind, Lukas 3, Vers 1, das 15. Jahr des Tiberius ist. Nicht? Lukas unterstreicht diese Aussage auch dadurch, dass in seinem Text chronologische Formeln einen wichtigen Stellenwert haben. Wovon rede ich? Es kommt 3-mal in dieser Geschichte vor, die Version, als die Zeit oder die Tage erfüllt waren. Das erste Mal in Lukas 1, 23, 24, ich lese es dort. Es begab sich, als die Zeit seines Amts aus war, als diese Tage erfüllt waren, ging er heim in sein Haus. Und nach den Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger, verbarb sich 5 Monate und sprach. Also, das ist die Geschichte von im Tempel, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren. Dann habt ihr die zweite Bemerkung, als die Tage erfüllt waren, dass Maria gebären sollte, ganz klar. Und dann noch einmal, als die Tage ihrer Reinigung erfüllt waren. Ihr habt eine Inklusion, ihr habt dieselbe Formel, 3-mal. Und die mittige ist die wichtige. Dort spricht's von der Geburt Jesu. Das ist das Entscheidende, dass der Messias geboren wird. Und all das, ich bringe den immer zusammen, den Lukas und den Paulus, weil sie einfach gemeinsam sind. Halt mir so wieder, wenn ich Galater 4, Vers 4 lese. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist dieselbe Art von Denkungsweise. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es kommt auch hier noch etwas. Dieser, der geboren wird, wird heilig genannt. Wir sind in Lukas 2, Vers 22, 23. Da sagt es, als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses kamen, also diese 40 Tage, brachten sie ihn gen Jerusalem, dass sie ihn darstellten dem Herrn. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, allerlei Männliches, das zum Ersten die Mutter bricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und da habe ich mir den Luxus des Griechischen gegönnt und habe gesagt, Hagion kletesetai. Also, es wird also heilig genannt werden. Und wenn man jetzt sucht, wo ist denn dieses Zitat im Alten Testament, dann ist interessant, dass es in dieser Form nicht vorkommt. Die Stelle, wo es am nächsten ist, ist Exodus, also zweites Buch Mose 13, 2, 12 und 13. Dort steht tatsächlich, alles Männliche, was geboren wird, ist dem Herrn geheiligt, gehört ihm. Aber es steht nicht, soll heilig genannt werden. Dieser Begriff steht nicht da. Lukas bringt es aber wie ein Zitat. Wo aber wird etwas heilig genannt? Es ist vorher, in Kapitel 1, 35. Da heißt es, der Engel antwortete bei Maria und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Gottes Sohn genannt werden. Ja? Das heißt also, der Lukas macht ein Zitat, das kein wirkliches Zitat ist und bezieht sich auf die Aussage des Engels und weist so hin, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Ja? Als die Zeit erfüllt war. Und die Heiligsprechung Jesu im Tempel erklärt das Ende der 490-Tage-Periode bei Lukas. Es gibt Typologien. Daniel 9, 24, ich lese den Text mal laut, dass wir ihn im Ohr haben. Daniel 9, 24, das ist der Anfang der 70-Wochen-Prophezeiung. Und da sagt er, 70 Wochen sind bestimmt, sagt Luther, wir wissen, es bedeutet abgeschnitten, über dein Volk, über deine heilige Stadt. So wird was? Dem Übertreten gewährt, die Sünde abgetan, die Missetat versöhnt, ewige Gerechtigkeit gebracht, Gesichte und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. Die Frage ist, was ist das, was gesalbt wird? Ist es das Heiligtum oder ist es eine Person? Und Lukas sagt, es ist nicht klar im Daniel, er behauptet, Jesus ist der Gesalbte. Jesus ist der, der kommt und gesalbt wird. Zweites, die Gerechtigkeit wird eingeführt. Bei Lukas wird Jesus in den Tempel eingeführt, bei seiner Darstellung. Die Weissagung soll versiegelt werden. Bei Lukas gibt es auch Weissagung am Ende dieser 94-Tage-Periode, nämlich Simeon im Tempel weissagt. Wir haben das vorhin gelesen. Simeon im Tempel weissagt. Oder die Missetat wird versöhnt werden. Wir haben es vorhin gelesen, Lukas 2, Vers 22, als die Tage ihrer Reinigung gekommen waren. Wisst ihr, was das heißt, ihrer Reinigung? Wer ist denn damit gemeint? Ich sehe, wie eure Lippen leise das Wort Maria formen. Ja, natürlich ist Maria gemeint, denn das ursprüngliche Gesetz sagt ja, die Reinigung der Mutter von der Geburt sozusagen. Aber das Wort, das hier steht, ist nicht ihrer im Sinne von der Frau, sondern ihrer im Sinne von Mehrzahl, als die Tage ihrer Reinigung gekommen waren. Und jetzt fragst du Lukas, hey Lukas, was meinst du denn? Die Tage ihrer Reinigung, Mehrzahl. Reinigung der vielen Leute, Mehrzahl. Warum? Warum machst du das? Also Lukas ist ein guter Griechischkenner, der macht das nicht, weil ihm ein Fehler passiert. Die Tage ihrer Reinigung ist ein Hinweis auch auf die Einheit zwischen Daniel 9 und 8. Und in Daniel 8 geht es um die Wiederherstellung, Rechtfertigung, Reinigung des Heiligtums im Himmel. Also da plötzlich merkt man auch bei Lukas, wie er das große Bild sieht. Und das ist eine Typologie. Ja? Also nicht nur Maria ist gemeint. Und es gibt natürlich ein Opfer auch in Daniel 9, von dem wir auch in Lukas 2 dann haben, die zwei Turteltauben. Es gibt diese Analogien, die auch Daniel 9 und die Kindheitsgeschichte Jesu zusammenführen. Es gibt noch weitere Dinge. Ich spreche sie kurz an, um dann zur Schlussfolgerung zu kommen. Die Anspielung auf 490 Tage bei Lukas endet mit der Darstellung Jesu im Tempel. Anlässlich ihrer Reinigung. Und da kommt Hanna, die Prophetin. Und jetzt nochmal was für die Kinder zum Rechnen, für die, die das schon haben im Kopf. Wie alt ist denn die Hanna im Text? Also ich hätte ja gern das Alter Simeons gewusst, weil Lukas kommt ja mit so Infos, aber das Alter Simeons hat er mir nicht gesagt. Aber er sagt mir, wie alt Hannah ist. Wisst ihr, wie alt Hannah ist? 84 steht da. 84. Hannah, eine Tochter Phanuels vom Geschlecht Asser, wohl betagt, hatte gelebt, und jetzt steht, 7 Jahre mit ihrem Mann nach ihrer Jungfrauschaft. Also das heißt auf Deutsch, also wenn ich jetzt katholisch wäre, dann würde ich sagen, sie war 7 Jahre verheiratet, dann wurde sie Nonne und hat ihren Mann davon gejagt. Aber da wir nicht katholisch sind, lesen wir das mit anderen Augen und sagen, naja, sie war 7 Jahre verheiratet und verwitwete. Ihr Mann ist gestorben. Ja, ihr Mann ist gestorben. Und dann, also 84 Jahre alt, die kam nimmer vom Tempel weg und diente Gott mit Fasten und Beten und Tag und Nacht. Und jetzt frage ich euch, wieso kriegen wir von Lukas so minutiös genaue Zahlenangaben in Bezug auf die Hanna? Was mache ich mit 84 und 7? Was könnte man denn da machen? Also für alle, die noch da sind und noch nicht den Knockout erlebt haben, was könnte man machen mit 84 und 7? Ja, man könnte das multiplizieren, oder? Aber das ist eine schwere Denkaufgabe. 84 mal 7, was kommt da raus? 560, 4 mal 7, 588, habe ich nicht verrechnet? 588, ja. Aber das bringt uns nichts, gell? Okay, die Multiplikation verwerfen wir. Was könnte man noch probieren? Wir könnten Minus rechnen. 84 minus 7 ist 77, das ist eine schöne Zahl, gell? 2 mal 7, das ist super. Nur hilft uns hier auch nicht weiter. Also was könnte man noch machen? Ich könnte dividieren. Wenn ich 84 durch 7 dividiere, was kommt denn dann raus? Das ist nichts für Volksschüler, aber Hauptschüler könnten das wissen. Da kommt 12 raus. Und das ist eben dieses literarische Genie bei Lukas. Der macht das einfach nicht zufällig. Er bringt das mit 87 und 4. Ja, vielleicht ist das auch, weil er ja nachher 3:1 bringt, das 15. Jahr des Tiberius, noch so eine versteckte 7-Jahr-Geschichte. Aber das ist schon sehr midrashisch, gebe ich zu. Aber das Nächste, was kommt, ist Jesus 12-jährig im Tempel. Jesus 12-jährig im Tempel. Und das heißt, noch einmal wird die Geschichte auf den Tempel zurückbezogen. Jesus ist mit 12 Jahren im Tempel und er wird zu seiner Mutter sagen und zu seinem Vater, wenn sie ihm Vorhaltungen machen, ja, wo bist du denn gewesen? Warum bist du denn da nicht mit uns zurückgekommen? Und er sagt, musste ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist. Und das ist für mich eine ganz erschütternde Aussage. Denkt mal, dieses Kind ist 12 Jahre alt. 12 Jahre alt und sagt, musste ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist? Wie viel hat er verstanden da? Wie stark muss Gottes Geist in ihm gelebt haben, dass er einfach von sich aus ein solches Verständnis aufbringt? Das ist für mich ganz ungeheuerlich. Und es steht ja dann auch hier nicht, und die Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und dann so abschließend für die Kindheitsgeschichte, Jesus nahm zu an Weisheit, Alter, Gnade bei Gott und den Menschen. Um dann in sein Wirken zu kommen, gleich im nächsten Kapitel. Was ist meine Schlussfolgerung? Um ihre historisch-chronologische Erfüllung in Jesus zu finden, muss die Weissagung der 70 Wochen in Daniel 9 nach dem Jahr-Tag-Prinzip interpretiert werden. Dafür sind Lukas und Paulus im Neuen Testament Zeugen. Auch Paulus, als die Zeit erfüllt war, nicht, ist Zeuge dafür. Meine zweite Überlegung ist, Daniel 8 und 9 gehören zusammen. Das zeigt auch die Behandlung bei Lukas, der direkt auch aufs Heiligtum Bezug nimmt. Und zwar in mehrererlei Hinsicht. Die erste Ankunft Jesu hat mit der Reinigung des irdischen Heiligtums zu tun. Die zweite Ankunft mit der Reinigung des himmlischen Heiligtums. Die Reinigung beider Heiligtümer, sowohl in Daniel 8 himmlisches als in Daniel 9 irdisches, wird durch den Engel Gabriel vorhergesagt. Und dieser Engel Gabriel taucht wieder auf in der Kindheitsgeschichte des Lukas. Sogar im Markus-Evangelium sagt Jesus gleich am Anfang, Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Welche Zeit ist erfüllt? Ich sage, die reden alle von den 70 Wochen. Und natürlich Paulus, nicht zuletzt, Galater 4, Vers 4. Paulus, da habe ich andere Stellen, Epheser 1, 10, Markus habe ich erwähnt, Johannes 13, 1, als die Zeit erfüllt war, dass er sterben sollte. So wird es auch bei Lukas ausgedrückt, Lukas 9, 51. Matthäus 24, Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen sehen werdet an heiliger Stätte und wendet so Daniel 9, den Schluss, die Zerstörung Jerusalems, auf die Zukunft an. Auch das geht nur, wenn ihr Jahr-Tag-Prinzip verwendet. Das heißt, die ganzen neutestamentlichen Zeugen sagen, Daniel 9, diese Weissagung, das ist ein Tag für ein Jahr. Das bedeutet, wir haben in Daniel 9 die zwingende Veranlassung, die Weissagung in Daniels und natürlich dann auch bei Johannes mit diesem Prinzip, dass ein Tag ein Jahr ist, anzuwenden. Ja, warum mache ich das? Ich höre schon wieder die Frage, Bruder Heinz, warum erzählst du uns das? Was hat das für eine praktische Bedeutung? Ich sage euch, was das für mich für eine praktische Bedeutung hat. Die praktische Bedeutung für mich ist, wir Adventisten glauben an etwas, was in der Bibel fest verankert ist. Die Zahl 1844, die für uns Adventisten in unserer Adventgemeindegeschichte so eine große Rolle spielt, die hat sich nicht einfach nur der William Miller und seine Genossen ausgedacht, sondern diese Zahl ergibt sich aus einer konsequenten historizistischen Auslegung der Weissagungen bei Daniel. Du kannst nicht anders. Und das bedeutet, egal was euch andere erzählen, egal ob ihr politisch opportun seid oder nicht, wenn wir das so glauben, dann sagen wir damit, 1844 ist der letzte geweissagte Zeitpunkt, den es in der Bibel gibt. Danach kommt nichts mehr als nur unmittelbares Warten auf die Wiederkunft. Die Frage, haben die Leute nicht auch auf die Wiederkunft gewartet, was weiß ich, im 15. Jahrhundert? Ja, freilich haben sie. Aber die Weissagung sagt, vor 1844 geht gar nichts. Das heißt, das musste so lang dauern. Und jetzt leben wir an einem Zeitpunkt der Geschichte, wo wir sagen, es kommt nichts mehr. Das, was da noch kommen kann, wird alles hineinmünden in die große Katastrophe, die durch Jesus Christus und seine Wiederkunft aufgelöst wird und beendet wird. Es gibt nichts anderes mehr. Und das muss uns stark bleiben lassen, denn in unser Gehirn dringen heute andere Botschaften ein. Liebe Geschwister, ihr müsst vorsichtig sein. Ihr müsst wissen, unsere Überzeugung in Bezug auf das Weltende fußt auf der Prophetie der Bibel. Und das Einzige, was mich interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mich interessiert, ist, wo passieren die Dinge, die geschehen müssen, aufgrund dessen, was wir aus der Bibel wissen, bevor Jesus wiederkommt. Und das ist ganz klar, Leute. Bitte schaut nicht in den Nahen Osten. Schaut nicht nach China, schaut nicht nach Japan. Wenn ihr wissen wollt, wann es wirklich gefährlich wird, dann schaut bitte nach Washington und schaut bitte nach Rom. Dort müsst ihr hinschauen. Und die Bibel, wenn wir das verstehen, dieses Jahr-Tag-Prinzip umlegen, lässt uns hier keine andere Wahl. Und da müsst ihr fest sein, denn es werden euch viele andere Auslegungen noch geboten werden. Man wird euch zweifeln machen an dem Kern der prophetischen Botschaft. Und wir müssen dastehen und sagen, aber wir haben dieses prophetische Wort fest und sicher als ein Licht, das uns scheint an einem dunklen Ort. Ich zitiere den Apostel Petrus. Um die Sache noch einmal menschlich zu machen, und weniger theoretisch, obwohl auch die Theorie hier knallharte Praxis ist in Wirklichkeit. Was ist mit Simeon und uns? Simeon hat so lange gewartet. Er muss wirklich sehr alt schon gewesen sein, wenn Gott ihm verheißt, dass er nicht sterben wird, bevor er den Messias sieht, dann denke ich, war er in einem Alter, in dem man den Tod erwarten kann. Damit sage ich keine Zahl, aber ich sage, er war sicher schon das, was wir heute als alt und schwach bezeichnen würden. Und könnt ihr ihn hören, den Simeon, wie er da diesen Psalm aufsagt, wo er Jesus in seinen Händen hält, was da für eine Kraft durch ihn durchströmt? Er sah das Kind und dann konnte er in Frieden fahren. Und meine Frage ist, wie können wir das nachempfinden? Und ich vergleiche es so. Simon erging es damals wie den wartenden Gläubigen heute. Wie muss sich jemand fühlen, der schon über 80, schon wieder meine Zahl, ja, das ist so meine Horrorzahl jetzt, der schon über 80 Jahre alt ist, wenn die heutige Geborenen bei uns im ORG anfangen, das habe ich schon gesagt, werde ich selber in diesem Alter sein. Wie muss sich der fühlen, wenn er nur sehen muss, dass es immer einfach so weitergeht? Tut es das? Geht immer einfach so weiter? Was ist euer Eindruck? Könnte er denn sehen, dass sich die geweissagten Zeichen zu erfüllen beginnen? Wie friedlich und freudig könnte er dahinfahren? Versteht ihr, was ich als Adventist behaupte? Ich behaupte, der Tod hat keine Schrecken für uns. Es ist wie im Lied. Wenn wir auferstehen, dann haben wir ein klein wenig ausgeschlafen. Kennt ihr das Lied? Triumph, Triumph, heißt es in diesem Lied. Es bleibe doch Gott, unser Erlöser, leben. Und wir mit ihm. Und so muss es Simon ergangen sein. Und ich möchte, das ist mein Gebet, dass Gott uns den Blick dafür schenkt, dass wir die Zeichen sehen, die sich mehr und mehr erfüllen. Und abschließend tue ich mit einem Gebetssatz. Kommt auch aus einem Lied von Andreas Hammerschmidt. Und der Satz lautet: Lieber Herr Gott, wecke uns auf, wenn dein Sohn kommt, dass wir bereit sein.
Amen. Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.